Serdecznie witamy. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Politikgeflüster-Podcasts. Wir schauen heute in einen unserer Nachbarstaaten, und zwar nach Polen. Nicht nur, weil, und wer die Folge gesehen hat, wird es wissen, nicht nur, weil ich Herrn Böhmermann in einem Punkt besonders zustimme, dass Polen in der deutschen Politiklandschaft nicht immer die Beachtung erfährt, die uns im umgekehrten Verhältnis von unseren Nachbarn zuteil wird, sondern auch, weil in einer Woche die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Genauer gesagt am Sonntag, 18. Mai. Die erste Tour möglicherweise auch, aber die zweite Tour am 1. Juli. Wir wollen heute über genau diese Wahlen sprechen und uns die Frage stellen, welche Auswirkungen hat die Wahl des neuen Staatsoberhauptes in Polen auf das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland, aber auch die Rolle Polens in Europa.
Der Politikgeflüster-Podcast.
In Polen hat das Rennen um das Präsidentenamt offiziell begonnen. Die erste Runde findet am 18. Mai statt. 11 Kandidaten haben ihre Kandidatur für das Amt angekündigt. Die polnische Regierungskoalition hängt stark von den Ergebnissen dieser Wahl ab. Der derzeitige Präsident Andrzej Duda gehört der rechtsgerichteten Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit an und hat die Befugnis, im Parlament eingebrachte Gesetzesvorschläge mit einem Veto zu blockieren.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Heute ist es Georgien, morgen die Ukraine, dann das Baltikum und irgendwann vielleicht mein Land Polen, warnte 2008 der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski, als russische Panzer nur wenige Kilometer vor der georgischen Hauptstadt standen.
2014, Polen und die Krise in der Ukraine. Regierung und Bürger in Polen fordern Sanktionen gegen Russland.
2021. Der polnische Botschafter Andrzej Przyłębski drängt Deutschland und die EU zu einem schärferen Kurs gegen Russland.
Noch ist Polen nicht verloren. Noch ist Polen nicht verloren. Das ist kein lustiger deutscher Boomerspruch. Das ist die polnische Nationalhymne. Noch ist Polen nicht verloren. Denn Polen hat aus der europäischen Geschichte gelernt und will sich eben nicht mehr unterbuttern lassen, auch wenn die Lage beschissen ist. Und während sich in Deutschland Bundesligamannschaften noch mit solchen Trikots auf den Abstieg vorbereitet haben, hat sich Polen bereits Hilfe geholt. Seit 2017 sind auf Wunsch Polens US-Truppen stationiert in Polen.
Als allererstes, bevor wir anfangen, möchte ich dich, TM, fragen, wenn du an Polen denkst, welche politischen Begriffe, Themen oder Bilder kommen dir dabei spontan in den Kopf?
Also, wenn ich an Polen denke, kommen mir spontan aktuelle Debatten in den Kopf, die außenpolitisch stattfinden, vor allem. Und in dem Zusammenhang vor allem die Debatte über das Einkaufszentrum in Warschau, was vor ungefähr einem Jahr, wo es einen Großbrand gab, was jetzt ganz doll in den Medien, zumindest in den deutschsprachigen Medien, hochgepusht wird, weil Polen bzw. polnische Ermittlungen ergeben haben, dass Russland dahinter stecken soll. Und sich dementsprechend kritisch gegenüber Russland geäußert haben, dass das wiederum als Anfeindung betrachtet und negiert, also vor allem außenpolitische Themen.
Wir kriegen vielleicht noch einen weiteren Gast, aber erstmal leite ich weiter an Hans Jessen, der heute auch schon dabei ist, wieder, was uns sehr freut. Was ist deine Perspektive, was sind deine Gedanken zu Polen, wenn du an Polen denkst?
Das ist ein sehr stark historisch geprägter Blick. Polen war am 1. September 1939 das Land, mit dem der Zweite Weltkrieg begann, Hitlers faschistischer Angriffskrieg. Und darin wird aber auch deutlich die unglaubliche historische, ich nenne es jetzt mal Leidensrolle Polens. Hintergrund war ja, dass sich im Vorfeld Hitler und Stalin über eine Aufteilung Polens verständigt hatten, die dann auch so geschah. Polen ist im Lauf seiner Geschichte, ich glaube, mindestens viermal geteilt worden. Das ist einfach eine unglaubliche historische Last, die auf diesem Land liegt. Und Deutschland hat eben als Nation einen erheblichen Anteil an dieser Teilungsgeschichte. Und für mich wirkt die bis heute nach.
Wir werden uns wahrscheinlich noch verstärkt genau dieser historischen Entwicklung widmen heute, wenn es um die Umfragewerte geht und die Hintergründe. Aber davor möchte ich auch noch Herrn Karbisch bitten, die Frage zu beantworten. Das ist ja ein Cold Opener für alle. Und
Cold Opener für alle. Ich bin schon mal dankbar, dass ich in einer anderen Rolle bin, dass ich nicht der bin, der hier aufsprechen darf. Oh, aus meiner Sicht. Also für mich sind mit Polen ganz, ganz viele böse Klischees verbunden. Angefangen von irgendwie denen, die Autos klauen, bis hin zu denen, die man bloß nicht ins Land lassen solle. Also ganz, ganz böse. Und das ist eigentlich deshalb traurig, weil ja Brandenburg direkte Grenzen mit Polen hat. Und ich vor ein paar Jahren bei so einer Preisverleihung für einen Europapreis tatsächlich auch festgestellt habe, wie viele Menschen, die sich gerade in diesem Grenzbereich befinden, also ganz enge Beziehung zu Polen und Einsatz für Polen zeigen. Insofern ganz, ganz wichtiges Thema. Und deshalb ist mein Bild, was ich im Blick habe, tatsächlich immer diese Partnerschaft, dieses Gemeinsame, dass das eben ja an Brandenburg quasi grenzt für mich und für uns. Und deshalb schön, dass wir darüber sprechen, weil das hat AHA am Anfang ziemlich gut gesagt. In Deutschland, so gefühlt, spielt das keine Rolle, dass da gerade Wahl ist. Also vielleicht nur, weil man festgestellt hat, dass Donald Tusk Merz da quasi vor die Kantare gefahren ist so ein bisschen. Das war die einzige Argumentation, naja, die haben gerade Wahlkampf und dann war gut. Deshalb finde ich eigentlich traurig, dass man darüber so wenig spricht. Deshalb umso schöner, dass wir heute die Zeit uns dafür nehmen. Aha, du darfst weitermachen.
Dankeschön. Ja, wir machen das zum Glück nicht alleine, sondern haben zwei Gäste gewinnen können für die Aufnahme. Einerseits Herrn Cornelius Ochmann und andererseits Herrn Bastian Senthardt. Können Sie sich kurz vorstellen und sagen, welchen persönlichen Bezug Sie zu Polen haben?
Ja, bitte, Herr Ochmann, ja. Sehr gerne. Ich arbeite als Geschäftsführer der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Mache ich das schon seit mittlerweile 11 Jahren. Das heißt, bin hier in Warschau tätig. Die Stiftung hat 20 Mitarbeiter, wurde vor 30 Jahren gegründet und wir fördern verschiedene deutsch-polnische Projekte. Ich habe früher bei der Bertelsmann Stiftung gearbeitet, war dort für Osteuropa zuständig und dann habe ich mich entschieden, für ein Land so richtig einzusteigen und deswegen bin ich jetzt hier in Polen und bemühe mich um die Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehung.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Bastian Senthardt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut im Berliner Büro. Dort arbeite ich seit 5 Jahren, beschäftige mich dort mit Polen. Das Deutsche Polen-Institut ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die sich, wie schon der Name sagt, mit Polen beschäftigt und zwar wirklich von A bis Z, angefangen von Literatur, Kultur, Poesie, Geschichte bis hin zu eben auch Politik, mit der ich mich vor allem beschäftige und das tut man am besten von Berlin aus. Dort haben wir ein kleines Büro. Unser Hauptsitz ist in Darmstadt. Und wir feiern dieses Jahr unseren 45. Geburtstag als Institut. Ich arbeite für das DPI, wie die Abkürzung ist, seit knapp 5 Jahren. Und zuvor war ich ungefähr 10 Jahre für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau tätig. Also beschäftige mich jetzt auch schon eine ganze Zeit und eigentlich mein ganzes berufliches Leben mit Polen.
Umso mehr freuen wir uns, dass Sie beide die Zeit gefunden haben, weil ein Insights-Blick, sei es aus Berlin oder aus Warschau, sehr, sehr wertvoll ist. Ja, wie Herr Kamsch auch gesagt hat, wissen noch nicht so viel über die aktuelle Situation im Wahlkampf. Einiges bekommt man in Deutschland mit, aber nicht in der Tiefe, der es in Polen zugeht. Oder es geht ja recht heiß herzu im Wahlkampf. Und daher würden wir, um erstmal ein grobes Verständnis zu bekommen auf das politische System, Sie gerne einmal fragen, ob Sie uns das politische System, also den Aufbau des Parlaments, näher bringen könnten. Vereinfacht gesagt, worum geht es am 18. Mai?
Du musst also immer sagen, wer antworten soll.
Ich dachte, ja, okay, dann bitte ich Sie, Herrn Senthardt, aus Berliner Perspektive und Forschungsperspektive auch. Was könnte relevant sein für uns zu wissen?
Naja, ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, welche Rolle spielt der Staatspräsident im politischen System. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns in Deutschland die Präsidenten angucken oder die politischen Systeme mit einem Präsidenten, die wir in Deutschland eher kennen als das polnische, dann fällt uns vielleicht das französische ein, das amerikanische, das sind natürlich präsidentielle Systeme, sind die, bei denen der Präsident sehr große Vollmachten hat. Im Vergleich dazu ist der deutsche Bundespräsident jetzt eher symbolhafter Natur und hat repräsentative Funktionen. Und der polnische Staatspräsident ist vielleicht, könnte man sagen, irgendwo ein bisschen dazwischen. Also er hat auch vor allem repräsentative Funktionen, aber er ist doch ein bisschen das Zünglein an der Waage, weil er vor allem zwei Prärogative hat. Also zum einen muss er mit seiner Unterschrift jegliches vom Parlament verabschiedete Gesetz mit dieser Unterschrift in Kraft setzen, damit es ein Beschluss des Parlaments auch wirklich Gesetzeskraft erlangen kann. Und er kann eben genauso diese Unterschrift verweigern, das heißt sein präsidentielles Veto einlegen. Und da wird es interessant, wenn der Präsident aus einem anderen politischen Lager kommt als die amtierende Regierung. In Polen nennt man das Kohabitation. Und mit so einer Situation haben wir es aktuell zu tun. Der Peace nahestehende Andrzej Duda ist momentan noch Staatspräsident. Er darf allerdings nach zwei Amtszeiten nicht ein drittes Mal antreten. Und die aktuelle Regierung ist eine Mehrparteienkoalition, die von dem Premierminister Donald Tusk und seiner Bürgerkoalition angeführt wird. Und diese Bürgerkoalition, diese Koalitionsregierung von Tusk möchte nach 8 Jahren Peace-Regierung, also der Partei Recht und Gerechtigkeit, die einen umfassenden Umbau des Justizsystems eingeleitet hat, die Rechtsstaatlichkeit unter anderem wiederherstellen und auch viele andere institutionelle Änderungen, die von der Peace auf den Weg gebracht wurden, wieder zurückdrehen. Um das tun zu können und vor allem, um das auch rechtlich sauber tun zu können, sind Gesetze notwendig, die aber in der aktuellen Konstellation vom Staatspräsidenten blockiert werden können. So ein präsidentielles Veto kann zwar vom Parlament zurückgewiesen werden, allerdings braucht man dafür 3/5 der Mandate, also der Sitze im Parlament. Über diese Sitzanzahl verfügt die aktuelle Regierungskoalition nicht. Das heißt, der Präsident kann im Prinzip die komplette Regierungspolitik blockieren. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt, der Präsident in Polen hat auch die Möglichkeit, selbst Gesetze einzubringen. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, mit der er Themen setzen kann. Aber er verfügt dadurch noch nicht über eine Parlamentsmehrheit, die diese Gesetze auch verabschieden kann. Ich glaube, das wäre in aller Kürze die Rolle des Präsidenten und warum diese Wahlen auch so wichtig sind und man ja eigentlich schon von Schicksalswahlen sprechen kann.
In Anbetracht dieser Spaltung, die Sie gerade genannt haben, also zwischen Präsident und Parlament, wie betrachten Sie aktuell die politische Landschaft in Polen vor der Wahl? Also die Betrachtungsweise der Bevölkerung und vor allem, ja, um welche Wahlkampfthemen geht es gerade? Wie verteidigen sich beide Seiten oder welche Themen werden auf den Radar gebracht? An Sie, Herr Wendert. Mit Bitte um Ergänzung dann an Herrn Achmann.
Also die polnische politische Landschaft und ich denke auch zu großen Teilen die Gesellschaft ist sehr stark polarisiert. Und zwar genau zwischen den beiden größten Parteien. Das ist einmal die Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace, die von Jarosław Kaczynski geführt wird, und die Bürgerkoalition von Donald Tusk, dem aktuellen Premierminister. Und man kann sagen, dass eigentlich seit über 20 Jahren, vielleicht sogar schon seit einem Vierteljahrhundert, diese politische Trennlinie die Politik in Polen bestimmt. Und ich denke, besonders seit dem Wahlsieg der Peace 2015 hat sich diese politische Spaltung auch auf die Gesellschaft übertragen. Das heißt, viele, wenn nicht sogar alle politischen Themen werden danach beurteilt, auf welcher Seite man steht. Ist man für die Peace? Oder ist man für die KO, die Bürgerkoalition? Und das führt tatsächlich dazu, dass nicht nur dieser Präsidentschaftswahlkampf, sondern auch die letzten Parlamentswahlkämpfe sehr emotional geführt werden und jetzt nicht unbedingt sich an politischen Sachthemen abarbeiten, wie wir das vielleicht. Ich zitiere jetzt auch mal polnische Beobachter, die verweisen da gerne auf das deutsche Beispiel, dass in ihrer Meinung nach in Deutschland es immer um Sachthemen gehen würde. Das ist natürlich so holzschnittartig auch nicht ganz richtig. Aber wir haben es mit einem sehr emotionalisierten Wahlkampf zu tun. Und wenn wir uns die Programme der der Kandidaten anschauen, dann stellen wir erstmal fest, dass es die gar nicht gibt. Es gibt in dem Sinne keine echten Wahlprogramme, sondern es gibt eher einzelne Slogans, die dann mit wenigen Punkten ausgeführt werden. Aber das sind jetzt keine konkreten Programme, wie wir sie aus deutschen Wahlkämpfen kennen, die man sich als PDF-Dokument runterladen kann und dann einmal von vorne bis hinten durchliest und dann so ungefähr weiß, was die politischen Vorstellungen der jeweiligen Kandidaten sind. Das ist Interessante ist auch, dass sich bei vielen Themen, wie beispielsweise Landesverteidigung, also die Entwicklung der polnischen Armee, dem neuen Großflughafen, der in der Nähe von Warschau gebaut werden soll, oder dem Bau von Atomkraftwerken, ist eigentlich sich die Spitzenkandidaten nur in Nuancen unterscheiden. Genauso bei Themen wie Migration beispielsweise. Das heißt, das ist sehr schwer, sich voneinander im Wahlkampf abzuheben. Und interessanterweise, wenn man sich die Umfragen anguckt, welche Themen wichtig für die polnische Wählerschaft sind, dann ist es Migration. Das wird durchaus von den Kandidaten angesprochen. Dann ist es auch die wirtschaftliche Entwicklung oder die Preissteigerungen und Inflation. Das sind wichtige Themen in Polen in den letzten Jahren. Das wird auch zumindest oberflächlich von den Kandidaten abgedeckt. Aber ein Thema, das ganz oben rangiert, das Gesundheitswesen, wird eigentlich komplett gemieden. Es wird von keinem der Kandidaten wirklich angesprochen. Genauso wie interessanterweise auch die Entwicklung des russischen Krieges in der Ukraine kein direktes Thema ist.
Herr Auchmann, also wie bewerten Sie konkret das Verteidigungsthema oder das Kriegsthema in Warschau? Warschau ist ja jetzt auch nicht unweit der Grenze. Wie nehmen Sie die Reaktionen wahr?
Also zunächst mal...
auf das Thema und ja, den Wahlkampf.
Also wir müssen uns vor Augen halten, dass es in Bezug auf den Krieg in der Ukraine eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung in Polen und Deutschland gibt. Und das bezieht sich nicht nur auf Polen, das bezieht sich genauso auf die baltischen Staaten, das heißt auf diese Länder, die unter dem sowjetischen und insbesondere russischen Einfluss in dem letzten Jahrhundert gelitten haben. Und deswegen gibt es hier unmittelbare Ängste in der Gesellschaft. Das heißt, Vorbereitung auf den Krieg ist im Gange. Es gibt Selbstverteidigungskräfte im Lande, wo mehr als die Hälfte der jüngeren Bevölkerung sich angemeldet hat. Es gibt Übungen. Die Gesellschaft bereitet sich auf den Krieg. Und in diesem Zusammenhang sollte man die Rolle des Präsidenten auch sehen, weil der polnische Präsident hat ja starke Kompetenzen in der Sicherheitspolitik. Er ist ja dafür verantwortlich für die Einberufung und Nominierung der Generäle. Er kann ja auch er erteilt die Befehle. Er ist dann in Krisenzeiten der Entscheidungsträger. Und das ist der Unterschied zwischen den Friedenszeiten und den Kriegszeiten. Deswegen ist es so wichtig, wer jetzt zum Präsidenten gewählt wird. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung des Krieges wirkt sich ja auch in der ganzen Gesellschaft aus. Das heißt, die polnische Gesellschaft ist gespalten. Einerseits haben wir die PiS und die Parteien, die Konföderation, die rechts von der PiS steht, die hat ja einen eigenen Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten, das ist der Herr Menzen. Und diese Menschen, der konservative Teil der Gesellschaft ist ja sehr stark von dem Sicherheitsbedürfnis dominiert. Und das schlägt sich auch auf das Verhältnis Polen-USA durch. Das heißt, in der gegenwärtigen Lage mit einem amerikanischen Präsidenten, der unberechenbar ist, versucht die PiS und der rechte Teil der Gesellschaft doch in einer geistigen Verbindung mit den USA zu verbleiben. Auf der anderen Seite haben wir den progressiven Teil der Gesellschaft mit Donald Tusk an der Spitze, aber auch mit den linken Parteien. Wir haben mehrere linke Parteien, aber gerade in den letzten Wochen erhalten sie einen zusätzlichen Zulauf. Und das ist ja sehr interessant, wie sich dieser Teil der Gesellschaft, der bisher nicht so sichtbar war, und mittlerweile in den Umfragen haben die linken Kandidaten um die 15% der Stimmen, wie sich diese Gruppe bei der Präsidentschaftswahl verhalten wird. Der Wahlkampf ist sehr negativ. Das heißt, das, was Herr Senthardt gesagt hat, es gibt keine Programme. Eigentlich beschäftigen sich die Präsidentschaftskandidaten mit einer negativen Darstellung der Konkurrenten. Und das führt zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft. Und sehr problematisch ist die Auseinandersetzung um die Politik oder um die Kandidatur des Warschauer Staatspräsidenten Trzaskowski, der ja eigentlich eine Unterstützung von über 30% hat, aber in den letzten Wochen an Unterstützung eigentlich verloren hat. Aber auch der Präsidentschaftskandidat der Rechten oder der Peace-Partei und auch der andere Menschen der weiteren Rechten, die haben alle an Unterstützung verloren, den Umfragen nach. Und die zwei linke Parteien, die werden immer aggressiver in diesem Wahlkampf. Und die entscheidende Frage in dieser Konstellation ist, wie verhalten sich die Wähler in der zweiten Runde? Das heißt, ich gehe davon aus, dass es am 18. Mai keinem der Kandidaten gelingt, die Wahl zu gewinnen. Und Trzaskowski wird sicherlich über 30% bekommen, der Kandidat der Peace Nawrocki um die 20. Und dann werden sich die anderen Stimmen auf die anderen Kandidaten verteilen. Und die Frage ist, wie sich diese Kandidaten, wie sich die Bevölkerung in der zweiten Runde verhalten wird. Das heißt, der eigentliche harte Wahlkampf beginnt am 18. Mai abends, wenn die ersten beiden Kandidaten dann in die zweite Runde gehen. Und entscheidend wird die Wahl am 1. Juni sein. Und da sehe ich keine klaren Gewinner oder keine klaren oder starken Kandidaten. Das kann alles noch passieren. Und wenn der Wahlkampf weiter so negativ geführt wird, dann bin ich auch gespannt, wie die Wahlbeteiligung aussieht. Denn bisher war die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen im Vergleich zu anderen Wahlen, zu nationalen, zu Europawahlen, war sie sehr hoch und lag bei um die 70% plus. Und weil das eine Personenwahl ist und nicht eine Parteienwahl. Und deswegen würde ich vorschlagen, nochmal eine Runde nach dem 18. Mai zu machen. Dann können wir darüber spekulieren, wer die Wahl gewinnt.
Sie haben ja schon ganz viele Namen genannt. Jetzt tue ich mal ein bisschen auf alt und naiv oder so. Und vielleicht wären Sie nochmal so nett, Herr Hoffmann, könnten Sie nochmal ganz kurz umreißen. Also welche Personen stehen zur Wahl? Sie haben ja schon die zentralen Namen zwar genannt, aber sehr ausführlich. Für welche politischen Lager stehen die jeweils? Und vielleicht auch ganz kurz, was ist so Ihr, also Sie haben zwar gesagt vorhin, also auch Herr Senthardt, dass es ja so ein bisschen ein inhaltsleerer Wahlkampf ist oder dass man sich so stark an so allgemeinen Phrasen entlanghangelt. Aber vielleicht so ganz kurz, was sind die zentralen Punkte, für die so stehen? Was sind ihre zentralen Vorhaben, wenn man das überhaupt jetzt so irgendwie benennen kann, um mal so einen kleinen Überblick zu bieten, wer steht da eigentlich zur Wahl? Denn nehmen wir mal an, nicht jeder, der diesen Podcast hört, kennt alle Namen. Also ich kannte es vorher nicht, insofern. Vielleicht könntest du mal ganz kurz für uns machen.
Ja, sehr gerne. Herr Trzaskowski, der Kandidat der KO, also der Koalition, die jetzt regiert, ist zurzeit Stadtpräsident von Warschau, ist proeuropäisch, ist sehr zukunftsorientiert. Allerdings hatte in den letzten Wochen, gerade was die Migrationspolitik angeht und was die Politik gegenüber bestimmten Randgruppen, LGBT insbesondere, hat er da zwei Schritte rückwärts gemacht. Seine Unterstützung liegt bei über 30%. Der zweite auf der Liste ist Karol Nawrocki, ist ja eigentlich ein Kandidat, der angetreten ist ohne Parteiunterstützung. Dann hat er die Unterstützung der PiS erhalten und die Zustimmung liegt bei ungefähr 20%. Konservativ, sehr europakritisch und hat zurzeit erhebliche Probleme wegen einer privaten Geschichte mit einem Wohnungskauf und verliert an Unterstützung. An der dritten Stelle sehe ich den Sławomir Mentzen von der Konföderation. Das ist ein junger Mann, der versucht, diese parteipolitische Auseinandersetzung zwischen der PiS und KO aufzubrechen. Aber Mentzen hat ja vor einigen Wochen ein Eigentor geschossen, insbesondere bei jungen Frauen ist er durchgefallen, weil er bei Schwangerschaftsabbruch, der in Polen ja ein heißes Thema ist, hat er dafür plädiert, dass sogar vergewaltigte Frauen die Kinder zur Welt bringen müssen. Und das hat ihm sehr geschadet, insbesondere unter den jungen Leuten. Und dann haben wir an der vierten Stelle den Herrn Hołownia. Das ist ein Kandidat aus der Mitte, der wird von der Bauernpartei unterstützt, aber vor allem von seiner Modernisiererpartei. Und der ist zurzeit Präsident des polnischen Parlaments und der hat ja auch so zwischen 6 bis 8% Punkten. Und dann kommen die linken Kandidaten. Und das ist die einzige Frau, die antritt. Das ist Frau Biejat. Die hat die Unterstützung der linken Partei, die auch an der Macht ist und die ja sehr modern oder sagen wir sehr progressiv auftritt, die zukunftsorientiert und versucht gerade die jungen Leute mitzunehmen und ihr, sagen wir, linke Ergänzung, der Herr Sandberg, auch aus einer linken Partei, die allerdings nicht an der Regierung beteiligt ist. Und Herr Sandberg ist ja auch sehr eloquent und versucht damit sehr, sagen wir, mit sehr interessanten Vorschlägen, vor allem für die jungen Leute in diesem kapitalistischen Land, weil Polen, muss man ja sehen, ist ja hier sehr stark wirtschaftsorientiert und so weiter. Und er spielt das soziale Gewissen. Außer den Personen, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es da noch mehrere Kandidaten. Aber die Zustimmung liegt bei 1, höchstens 2%. Also die können wir in diesem Gespräch, glaube ich, vernachlässigen. Und die Schlüsselfrage meiner Meinung nach besteht darin, wie die vier Kandidaten, die ja nicht in der zweiten Runde dabei sein werden. Das heißt, die zwei linken Kandidaten, aber auch Hołownia aus der Mitte und dann noch höchstwahrscheinlich Herr Mentzen, wie die dann im zweiten Wahlgang sich verhalten werden und ob diese Menschen, die sie gewählt haben, überhaupt im zweiten Wahlgang zur Wahl gehen und wen sie dann wählen. Also vor einigen Wochen hatte ich noch für möglich gehalten, dass Mentzen mit seinem frischen Gesicht und unorthodoxen Ideen die Chance haben könnte, an der zweiten Stelle zu landen. Aber mit dem Eigentor, das er geschossen hat, wird es, glaube ich, nicht so vorkommen. Und ich sehe Herrn Trzaskowski von der regierenden Koalition und Herrn Nawrocki auf der rechten Seite als diejenigen, die in der zweiten Runde des Wahlkampfes antreten werden.
Ja, das erinnert so ein bisschen an die Situation in Frankreich, nicht? Wo man ja auch sagt, entscheidend ist dann der zweite Wahlgang und dann wird man sehen, wie alle, die vorher ihre Stimmen hatten und dann rausgefallen sind, wie sich das neu verteilt. Ich habe zwei Fragen. Die eine geht an Herrn Ochmann. Welches sind eigentlich aus Ihrer Sicht die für polnische Wähler entscheidenden Fragen? Sie haben ja gesagt, der Wahlkampf wird wesentlich in einer Verunglimpfung und negativ im Bashing des politischen Gegners gezeichnet. Das ist das, was die Parteien tun. Aber welches sind aus Ihrer Sicht die Themen, die polnische Wähler besonders interessieren? Und meine Frage an Herrn Senthardt ist, für mich persönlich ist, ich habe viele Jahre lang auch enge Beziehungen gehabt und Journalistentraining gemacht mit wunderbaren jungen Journalisten von TVP, die an einem wirklich offenen, demokratischen Journalismus interessiert waren, versucht haben, das umzusetzen. Die sind unter der PiS-Regierung einfach rausgekickt worden. Das ist ein relativ brutales, autoritäres System, was Checks and Balances einfach außer Kraft setzt. Welche Rolle spielt diese Thematik aus Ihrer Sicht bei der Wahlentscheidung oder spielt sie gar keine Rolle? Ist das sozusagen ein westlich-liberaler Kritikpunkt? Aber vielleicht, Herr Ochmann, wenn ich Sie zuerst fragen darf.
Gerne. Also bisher konnte ich kein dominierendes Thema feststellen. Ich sehe allerdings angesichts der internationalen Lage und der Tatsache, dass es in den nächsten Tagen zu wichtigen Entscheidungen in Bezug auf die Ukraine kommt, dann sehe ich in der zweiten Runde das dominierende Thema darin, gehörten Polen zum Westen? Ist denn Polen auf der internationalen Ebene zusammen mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien der internationale Spieler, der Einfluss hat auf die Politik in der Ukraine oder nicht? Und da merkt man schon bei dem Kandidaten der Rechten, bei Nawrocki, der versucht, unabhängig davon, was Trump so anbietet, diese Allianz mit den USA warm zu halten. Und Tusk und Trzaskowski gehen so eher in Richtung Europäische Union, Kooperation. Und ich gehe davon aus, dass das wird im zweiten Wahlkampf wird das die entscheidende Bruchlinie in der Gesellschaft sein. Ob man jetzt hier auf Europa setzt oder ob man in den unsicheren Zeiten weiterhin, wie bisher die Peace es getan hat, auf eine Allianz mit den USA unter Trump setzt. Also das schimmert so, das ist zurzeit noch nicht so heiß, aber sollte es jetzt in Istanbul zu einem Waffenstillstand kommen oder auch nicht zu Verschärfung der Lage in Russland, wird dieses Thema nach meiner Einschätzung die zweite Runde des Wahlkampfes dominieren.
Herr Ochmann, Herr Senthardt, ja.
Herr Jessner, ich muss mich entschuldigen. Könnten Sie den letzten Teil der Frage nochmal wiederholen? Ich hatte
ja,
meine Verbindung war unterbrochen.
Okay, meine Frage ist, hat ein bisschen mit meiner Biografie, meinem Beruf zu tun. Ich habe erlebt, dass vor allem demokratischer Mediendiskurs, wo viele junge polnische Journalisten versucht haben, nach 1990 sozusagen eine offene Diskursgesellschaft zu entfalten. Viele von denen wurden dann von der PiS einfach rausgekegelt. Da wurde das Mediensystem einfach für meine Begriffe in nicht rechtsstaatlicher Weise teilweise demontiert. Spielt das irgendeine Rolle? Und wenn ja, bei wem? Bei polnischen Wahlentscheidungen? Oder ist das ein intellektuelles Thema?
Das spielt natürlich eine Rolle. Also man muss tatsächlich, ich glaube, zwei Dinge unterscheiden. Die eine Sache ist, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen ist im Prinzip immer schon regierungsnah gewesen. Und zwar in einem stärkeren Maße, als wir es jetzt in Deutschland von den Öffentlich-Rechtlichen kennen. Das ist also keine komplette Neuheit, dass eine neue Regierung dort austauscht, ihnen genehme Leute in Posten einsetzt und damit dann natürlich auch die Berichterstattung beeinflusst. Jetzt war es allerdings so, dass in den 8 Jahren der Peace-Regierung von 2015 bis 2023 diese Färbung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens umgeschlagen ist, dahingehend, dass TVP, der öffentlich-rechtliche Sender, und die ganzen Spartensender im Prinzip zu einem Propagandasprachrohr der Regierung geworden sind. Und verschiedene Fokusgruppen, Gespräche und Umfragen haben gezeigt, dass sogar den Anhängern der Peace das eigentlich schon zu weit ging. Also es gab da auch Aussagen, dass es schlimmer wäre als in kommunistischen Zeiten, in denen tatsächlich ja nur Propaganda gesendet worden ist. Das hat sich auch in den Einschaltquoten tatsächlich niedergeschlagen. Jetzt haben wir eine andere Situation. Die Regierung Tusk hat relativ zügig nach der Regierungsübernahme Ende 2023 auch die öffentlich-rechtlichen Medien im Prinzip handstreichartig wieder zurückübernommen. Jetzt ist wieder die andere Seite am Drücker. Ich denke, wir sind jetzt, so wie ich das beurteilen würde, wieder auf dem Status quo ante vor 2015. Also wir haben jetzt wieder ein regierungsnahes öffentlich-rechtliches Fernsehen, das auch dem Präsidentschaftskandidaten, der aus der Bürgerkoalition stammt, also Rafał Trzaskowski, sehr wohlgesonnen gegenübersteht. Aber es werden trotzdem Vertreter der anderen politischen Richtungen eingeladen. Sie kommen auch vor, wenn auch wahrscheinlich nicht in dem Maße, in dem sie sich das selbst wünschen würden. Aber wir haben es in Polen nicht nur im Fernsehen, sondern generell in der Medienlandschaft eben auch mit einer starken Polarisierung nach politischen Lagern zu tun. Und das ist ein Prozess, der sich verstärkt hat, wahrscheinlich auch radikalisiert hat in den letzten ungefähr 10 Jahren. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten auch vor 10, 15 Jahren in der Gazeta Wyborcza, der bis heute immer noch größten polnischen Tageszeitung, die aus der Solidarność-Bewegung, aus der Demokratiebewegung hervorgegangen ist, vor den Wahlen auf der ersten, auf der Titelseite Wahlempfehlungen. Das würden wir jetzt in Deutschland so nicht sehen auf den Titelseiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen. Man kann sich zwar, wenn man diese Blätter liest, auch danach denken, wen die Redakteure gerne vorne sehen würden, aber sie würden es jetzt nicht auf die Titelseite unbedingt setzen. Das heißt, wir haben es einfach mit ein bisschen anderen Mediensystemen zu tun, das eben auch sehr stark von dieser Polarisierung geprägt ist.
Ich würde gerne darauf eingehen und Sie fragen, Herrn Sendert, wie sich die Inszenierung verändert hat, vor allem von der KO, ob da Veränderungen sichtbar geworden sind, weil die PiS ja über Jahre hinweg auch Donald Tusk selbst als deutschen Agenten betitelt hat, teilweise seine pro-europäischen Intentionen auch sehr negativ dargestellt hat. Wie dominierend ist das Thema deutsch-polnischer Beziehungen derzeit im Wahlkampf und welchen Einfluss wird es auf die Ergebnisse haben oder ja vielleicht auch dann je nach Kandidatenausgang auf die Beziehung zwischen Deutschland und Polen?
Das ist, glaube ich, für uns, gerade für uns Deutsche oder in Deutschland sehr wichtig zu verstehen, welche Rolle Deutschland in Polen, in den polnischen Medien und im polnischen Wahlkampf spielt. Deutschland ist das größte Land der EU. Wir sind meistens hier recht zufrieden mit uns selbst und wissen eigentlich gar nicht so genau, was in anderen Ländern um uns herum passiert. Man kriegt dann immer mal wieder was mit, aber das Eigentliche, was uns interessiert, ist unsere Innenpolitik und dann vielleicht, was in den Vereinigten Staaten passiert. Aber auch da haben wir jetzt nicht so, würde ich nicht sagen, so extrem gute Einblicke. Was sehr selten vorkommt, ist natürlich in deutschen Medien und auch in der Politik, was in Polen passiert. Da wissen wir jetzt nicht so viel darüber. Das hatten Sie ja eingangs mit dem Verweis auf die Sendung von Jan Böhmermann zu dem Thema ja auch angedeutet. In Polen ist es jetzt ganz anders, was Deutschland angeht. Deutschland ist ein Orientierungspunkt der politischen Debatte und ich würde jetzt einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass es keine polnische Tageszeitung gibt, in der nicht jeden einmal am Tag zumindest das Wort Deutschland vorkommt. Irgendwie ist Deutschland immer mit dabei, sei es jetzt in der Europäischen Union, sei es jetzt in Bezug auf Migrationspolitik, Russlandpolitik, Energiepolitik, die Vergangenheitspolitik. Es geht immer um Deutschland. Also Deutschland ist generell einfach ein sehr viel wichtigeres Thema in Polen als umgekehrt Polen in Deutschland. Das ist uns Deutschen oft, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass man im Ausland viel besser über uns Bescheid weiß, als wir über das Ausland. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn es jetzt um den Wahlkampf geht und die Bedeutung Deutschlands, dann hat sich natürlich die Situation geändert zu den 8 Jahren Peace. Damals war es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich keine Ausgabe der Abendnachrichten gab, in denen nicht Donald Tusk mit Deutschland in Verbindung gebracht worden ist. Sie haben ja von Tusk als deutscher Agent gesprochen. In den polnischen Abendnachrichten laufen auch immer diese Ticker-Meldungen oder diese Bauchbinden durchs Bild. Und da waren auch immer die berühmten, das berühmte Tusk- und Deutschland-Bashing wurde da auch immer betrieben. Das hat in Polen auch Kultstatus erlangt. Da wurden Memes im Internet veröffentlicht, die da persiflageartig das karikiert haben. Also wir haben jetzt eine andere Situation. Mein Eindruck ist, die Kandidaten haben lange Zeit versucht, das Thema Deutschland irgendwie zu meiden. Gerade natürlich Trzaskowski, der prinzipiell proeuropäisch eingestellt ist und auch mit den europäischen Partnern Politik machen will und dort auch Dinge voranbringen will, sei es in Bezug auf die Zukunft der Europäischen Union, aber natürlich auch in Bezug auf die Ukraine. Und natürlich auch in Bezug auf europäische Zukunft der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und hier ist natürlich Deutschland dann auch ein ganz wichtiger Partner. Aber man vermeidet das momentan. Also es gibt, glaube ich, kein Bekenntnis zu Deutschland von irgendeinem der Kandidaten, weil es natürlich ein Reizthema ist und Deutschland auch generell in polnischen Wahlkämpfen ein Thema ist. Man spricht in Polen von der deutschen Karte. Die kann man dann in diesem Wahlkampf irgendwann ziehen und damit relativ günstig ein paar Prozentpunkte bekommen, weil auf Deutschland einzudreschen in Polen kostet nichts. Also man vernichtet damit kein politisches Kapital. Jeder Politiker in Polen ist sich darüber bewusst, dass die deutsch-polnischen Beziehungen für Deutschland sehr wichtig sind und niemals aufs Spiel gesetzt werden würden. Das heißt, man kann da relativ schadlos einfach auf Deutschland auch ein bisschen eindreschen, was auch immer wieder gerne getan wird. Aktuell ist es so, dass Deutschland vor allem mit dem Thema Reparationen in Verbindung gebracht wird. Die PiS-Regierung hat, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage, ich bin mir nicht sicher, ob es 2022 oder 2023 war. Ich glaube, 2022 muss es gewesen sein, offizielle Reparationsforderungen an Deutschland gestellt in Höhe von 1,3 Billionen Euro für die durch Polen und die polnische Bevölkerung während erlittenen Schäden und Verluste während des Zweiten Weltkriegs. Das ist natürlich eine exorbitante Summe. Allerdings ist es so, wenn man sich mit Historikern, auch deutschen Historikern unterhält, die die Zahlen geprüft haben, die sagen, einem im Prinzip ist es jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern gibt nach den Berechnungen das ganz gut wieder. Also Polen hat den Anspruch gestellt, durch die damalige PiS-Regierung etwas von Deutschland bekommen zu wollen, ob man es jetzt Reparationen nennt oder Wiedergutmachung. Die deutsche Bundesregierung hat damals darauf verwiesen, dass die Angelegenheit juristisch abgeschlossen ist und internationale Rechtsexperten geben auch der Bundesregierung recht, sodass man davon ausgehen kann, dass die Sache juristisch tatsächlich abgeschlossen ist. Aber politisch ist sie nicht abgeschlossen. Und moralisch sowieso nicht. Man kann, glaube ich, klar festhalten, dass Polen nicht auf angemessene Weise von Deutschland für die erlittenen Schäden und Verluste entschädigt worden ist. Das ist, denke ich, unstrittig. Und unstrittig ist auch, dass Deutschland aus juristischen Gründen, aus finanzpolitischen Gründen und aus ganz praktischen Gründen nicht in der Lage sein wird und auch nicht willens ist, diese Summe jemals zu begleichen. Jetzt haben wir es mit einer neuen Regierung zu tun, der Regierung Tusk, die in der Sache zwar hart ist, aber im Ton wesentlich konzilianter, auch gegenüber Deutschland. Und wir hatten bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen letztes Jahr eigentlich darauf gehofft, auch seitens der Beobachter der politischen Szene, dass es da zu einem Durchbruch kommen würde, zumindest zu einer humanitären Geste. Es ging konkret darum, die noch lebenden Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen, die jetzt sehr betagte Personen sind, in ihrem Lebensabend noch finanziell zu unterstützen. Das sind oft Leute, die in Heimen leben, in Altersheimen, Seniorenheimen, die medizinische Unterstützung benötigen. Es handelt sich um eine Gruppe von vielleicht noch 10.000 Personen, die natürlich auch mit der Zeit immer kleiner wird. Das sind die Leute, die ihre letzten Jahre, vielleicht auch Monate ihres Lebens verbringen. Damals wurde kolportiert, dass Deutschland bei den Regierungskonsultationen eine Summe von 200 Millionen Euro angeboten haben soll als Entschädigungsleistung für diese Personengruppe und dass diese Summe abgelehnt worden sei von der polnischen Seite. Es gibt auch noch andere Debatten, ob Deutschland diese Wiedergutmachung beispielsweise durch die Unterstützung der polnischen verteidigungspolitischen Anstrengungen, Aufrüstung erbringen kann. Aber bislang ist konkret tatsächlich nichts passiert. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, um dieses Thema immer wieder aufs Tableau zu bringen. Der Kandidat der PiS, Karol Nawrocki, wirft der polnischen Regierung und seinem Kontrahenten Rafał Trzaskowski deswegen auch vor, dass sie sich von den Deutschen über den Tisch ziehen lassen würden, dass sie diese Reparationsforderungen nicht durchsetzen würden und dass mit ihm als Präsidenten das natürlich ganz anders aussähe. Rafał Trzaskowski wiederum betont auch selbst, dass er natürlich sich dafür einsetzen würde, dass die Deutschen auch was zahlen und nicht, dass es nicht nur um Symbolpolitik gehen würde, wie jetzt beispielsweise der vorläufige provisorische Gedenkstein, der jetzt in Berlin in Kürze eröffnet und eingeweiht werden wird, sondern dass er auch vor allem auf finanzielle Zahlungen setzen wird. Das ist, wie gesagt, ein relativ einfaches Thema für den Wahlkampf. Das ist klar, alle Polen sind der Ansicht, diese Wiedergutmachungsforderungen sind rechtens. Polen stünde das zu. Und deswegen sind auch alle Politiker dieser Meinung. Letztendlich muss man aber sagen, ein polnischer Präsident, egal welcher Partei, politischen Couleur, hat einfach nicht die Möglichkeiten, um diese Forderungen durchzusetzen. Und im Prinzip hat es auch keine polnische Regierung, hat diese Möglichkeit.
Entschuldigung, darf ich in diesem Kontext ein anderes Stichwort nennen? Denn ich halte es für viel wichtiger, wie die Bundesregierung zurzeit mit den polnischen Vorschlägen im Zuge der Sicherheitspolitik umgeht. Wie Herr Senthardt gerade erwähnt hat, gab es ja bei den Regierungskonsultationen letztes Jahr ein Zusammenstoß. Und es ging ja hier nicht nur um die Entschädigungszahlung, sondern es ging vor allem um die Bereitschaft der Bundesregierung für einen sogenannten Ostwall zu sorgen. Das heißt, die polnische Regierung unternimmt große Anstrengungen an der Ostgrenze der EU, eine sicherheitspolitische Investition vorzunehmen, die Europa vor dem russischen Angriff schützen soll. Und hier hat ja die polnische Seite, die polnische Regierung erwartet, dass Deutschland sich entweder daran finanziell beteiligt oder Deutschland es erlaubt, dass EU-Gelder für diese teuren sicherheitspolitischen Investitionen verwendet werden. Das hat der ehemalige Bundeskanzler Scholz damals entschieden abgelehnt. Jetzt haben wir gesehen bei dem letzten Zusammentreffen mit dem neuen Bundeskanzler, hat ja im März schon die Hand ausgestreckt in diese Richtung und hat erwähnt, dass er sich dafür einsetzen wird, dass die EU-Gelder für sicherheitspolitische Investitionen verwendet werden könnten. Und hier sehe ich eine gewisse Chance für die Verstärkung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der Zukunft. Und selbstverständlich wird das auch spielt das eine wichtige Rolle in der gegenwärtigen deutsch-polnischen Situation.
Das ist auch schon ein gutes Stichwort für unsere Diskussionsfrage, und zwar die Zukunft deutsch-polnischer Beziehungen je nach Ausgang der Wahl. Was denken Sie, Herr Ochmann, welche Auswirkungen wird ein Wahlsieg von, je nachdem, Trzaskowski, Nawrocki oder Mentzen auf die Beziehung zwischen Polen und Deutschland haben? Und je nach Ausgang, wird es eher zu einer Annäherung oder zu weiteren Spannungen kommen?
Also die Lage ist ziemlich klar. Also sollte Trzaskowski polnischer Präsident werden, wird es einen Durchbruch geben, da nicht nur in deutsch-polnischen Beziehungen, aber insgesamt in der polnischen Innenpolitik, da kann ja dann die Regierung, die an der Macht ist, ihre Reformen umsetzen. Zurzeit ist es so, dass alle Reformen von dem Präsidenten Duda blockiert werden. Das heißt, die polnische Regierung unter Tusk ist im Leerlauf. Seit 1,5 Jahren können sie keine Reform durchführen. Sollte wiederum Nawrocki oder Mentzen zum Präsidenten werden, wird sich diese Blockade verstärken und höchstwahrscheinlich wird die Folge sein, dass diese Regierung hier in Warschau zusammenbricht. Also das ist eine entscheidende Wahl für Polen, aber auch für Europa. Denn sollte Trzaskowski Präsident werden, wird es höchstwahrscheinlich zu einer proeuropäischen polnischen Politik kommen. Das haben wir am letzten Wochenende schon gesehen, wo Tusk mit Macron, Merz und Starmer nach Kiew gefahren ist. Mit einem Präsidenten Nawrocki sehe ich das nicht. Dann wird Polen hier zum trojanischen Pferd der Amerikaner und zum trojanischen Pferd der Trump-Regierung werden. Insofern ist das eine entscheidende Wahl in Polen, nicht nur für Polen, aber auch insgesamt für Europa, ob Polen die proeuropäische Politik fortsetzen kann.
Jetzt etwas überspitzt gefragt, noch als Nachfrage dazu, welche Risiken drohen, wenn Nawrocki oder Mentzen gewinnt? Also wäre ein solcher Wahlausgang vergleichbar zu einem Abrutschen in den Populismus zu anderen europäischen Staaten? Man schaue nach Italien oder auch auf die letzten Wahlen in den Niederlanden. Wie bewerten Sie das?
Das wäre wieder wie Le Pen in Frankreich als Präsidentin. Vergleichbare Auswirkungen. Vor allem, was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Und darf ich mich jetzt verabschieden? Ich muss jetzt zu der Präsidentendebatte.
Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Ja, wiederhören eher.
Oder beides.
Ja, jetzt sind wir in kleinerer Runde. Aber ich würde die Frage auch an den Rest weitergeben. Also, wie bewertet ihr den Wahlausgang? Und ja, welche Folgen seht ihr da als besonders dramatisch?
Also ich fange vielleicht mal an, ich mache mal den TM, ja. Ja, RB ist nicht da, dann darf ich die Rolle übernehmen, komm. Also ganz ehrlich, also natürlich ist es so, dass uns, glaube ich, allen, die wir hier in der Runde sind, außer Herr Sentert noch, dass die Kenntnisse dazu fehlen für alle innenpolitischen Geschehnisse. Aber allem, was heute gesagt worden ist und was man sich erlesen konnte, ist, glaube ich, die Folge, die gerade geschildert worden ist, relativ klar. Wenn halt der Peace-Vertreter quasi sich durchsetzt, dann ist es klar, dass diese Veto-Rolle weiterhin da bleibt. Letztlich ist es ja ein semipräsentielles System und letztlich diese Blockade vorhanden bleibt. Und dann ist tatsächlich die Folge, die du gerade angedeutet hast, glaube ich, noch viel größer, denn man hat ja Polen dafür gefeiert, also medial gefeiert, dass es ihnen gelungen ist, so ein Positivbeispiel zu haben in einer Welt, wo Rechtspopulismus sich durchsetzt und wo man der Meinung ist, dass Staaten, die ihre rechtsstaatlichen Grundsätze vernichten und gegen zumindest irgendwie defekten Demokratien sich entwickeln, dass die nicht mehr zurückkommen können. So, und Polen war ja ein Beispiel, wo es über Wahlen gelungen ist. Und wenn jetzt quasi diese Präsidentenwahl wiederum so ein Backslash hat, so, und das Ergebnis wiederum Richtung Rechtspopulismus zeigt, dann ist diese Sorge um die Demokratie und um Stabilität wieder komplett vorhanden. Und dann ist nochmal die Diskussion, die man führen muss, darum, wie schafft man einen Populismus einzudämmen, ganz, ganz groß. Also aus der demokratietheoretischen Perspektive finde ich es schwierig und aus der deutsch-polnischen Perspektive so oder so. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass eine, sagen wir mal, Nicht-Peace-Regierung positiver wäre für die Gesamtgestaltung. Ich glaube aber unabhängig davon, und das hat der Auftritt ja von Merz gezeigt und das Gespräch letztlich oder die Pressekonferenz, wie viel auch immer Medialgehabe da dabei war und wie viel Wahlkampf da drin gesteckt hat. Man hat auch gesehen, dass es trotzdem keine einfache Beziehung werden wird, weil ja auch die deutschen Ziele, man denke nur an die Vorstellung Grenzen dicht und Grenzkontrollen, auch nicht auf Widerliebe stößen, auch wenn die Polen das gleiche an ihren Grenzen auch machen, aber die haben Außengrenzen. Will damit sagen, also ich glaube, es auf ganz vielen Ebenen wird das eine schwierige Beziehung, egal wer sich durchsetzt. Natürlich aus deutsch-europäischer Sicht wäre immer ein Kandidat, der sich quasi für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit einsetzt, zu befürworten, ohne Frage. Aber ich vermute, dass es so oder so ein schwieriges Unterfangen wird, was nicht nur, aber auch an der Gestaltung des demokratischen Systems und dieser starken Stellung des Präsidenten irgendwie hängt. TM, du darfst fortsetzen.
Also von Ihnen nehme ich hier gar keine Befehle mehr an, möchte ich einmal sagen. Diese AHA ist heute zuständig. Name Drop. Und ich würde auch sagen, dass da ein hohes Gewicht befindlich ist. Ich glaube, dass diese Entscheidung, oder anders gesagt, ich wollte einen ähnlichen Punkt ansprechen. Ich denke auch, dass dieses Zurückkommen aus einer Regierung, die Rechtsstaatlichkeit untergraben hat und die sozusagen das Justizsystem angegriffen hat und abgebaut hat und das auch über einen langen Zeitraum, also 8 Jahre, dass das möglich ist, finde ich erstaunlich. Dass der Wille der Bevölkerung dafür da sein kann, finde ich auch erstaunlich. Natürlich war es knapp. Natürlich, also ich habe damals schon die Wahl verfolgt, war das kein leichtes Unterfangen und ging eben auch nur mit dieser Bürgerkoalition, die ja wie gesagt eine Koalition darstellt. Und die Frage ist jetzt, ob sie dieses Vetorecht sozusagen aus dem Weg schaffen können, ob sie einen eigenen Präsidenten an die Spitze bringen können. Und ich glaube, wenn das gelingt, ist das für Polen ein großer Fortschritt, auch für die sowohl für die soziale Lage in Polen als auch für die polnischen Beziehungen auf EU-Ebene, nicht zwingend auf Ebene zu den USA, wie wir gerade schon gehört haben oder wie aus den Gesprächen gerade hervorgegangen ist. Ich glaube, dass auf jeden Fall auch aus deutscher Perspektive zu befürworten wäre. Ich denke auch, dass das der Fall sein wird. Also ich glaube, dass ich habe natürlich wenig Wissen dafür, aber ich glaube durchaus, dass es möglich ist, dass sich die progressive Seite da durchsetzt. Ich hoffe es auch. Und ich denke, dass das in dem Kontext auf jeden Fall auch für einen Kanzler Merz sehr, sehr wichtig werden könnte, weil ja Merz sich als Außenpolitiker profilieren will, wie wir in der letzten Folge bereits festgestellt haben, und ja auch schon seine Antrittsbesuche absolviert hat. Und dafür wäre es natürlich toll, wenn die Staaten, mit denen er eine Zusammenarbeit anstreben will und anstreben muss, und dazu gehören eben Frankreich, aber eben gerade auch Polen, wenn die sich sehr kooperativ zeigen und vielleicht gemeinsame Ziele anstreben, gerade im EU-Sinne, und zusammenarbeiten wollen. Und das geht halt viel, viel besser, wenn man eine Regierung hat, die nicht ständig negativ über Deutschland redet oder zumindest in einem akzeptableren Maße und sozusagen bessere Kommunikation ermöglicht.
Ja, dann würde ich mich auch mal zu Wort melden. Ich hoffe, man hört mich gut. Genau, also ich habe im Prinzip auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. TM hat natürlich wieder alles wunderbar ausgeschweift. Insgesamt würde ich aber sagen, dass natürlich ein Sieg der des Trzaskowski von der Nicht-Peace-Koalition natürlich der wünschenswertere wäre, auch gerade für den Zusammenhalt innerhalb des Weimarer Dreiecks beispielsweise, innerhalb der Europäischen Union. Da ist ja eben eine gute innenpolitische Abstimmung sozusagen in Polen zwischen dem Präsident und der Regierung ist ja auch eben wichtig, damit das Land überhaupt nach außen hin stabil agieren kann. Und gerade deswegen wäre es natürlich besonders wünschenswert, wenn die ja, progressivere Seite sich durchsetzt. Was ich aber was glaube ich noch nicht ganz so stark betont wurde, ist die Verteidigungspolitik beziehungsweise die Rüstungspolitik insgesamt. Da ist ja, also soweit ich weiß, glaube ich, relativer Konsens auch unter den politischen Parteien in Polen, dass eben Polen deutlich stärker rüstet und ja seine Verteidigungsfähigkeit in sehr kurzer Dauer erhöhen soll. Und da bei dieser Frage, glaube ich, ist der Konsens auch deutlich höher als bei vielen anderen Fragen. Und da wird es, ja, denke ich mal, dann auch, wären zumindest die anderen Kandidaten auch von der Peace-Partei der Kandidat, wäre zumindest bei dieser Frage auch gar nicht schlecht, weil eben diese Rüstung ja leider immer wichtiger wird und auch Deutschland sich da ja deutlich stärker mittlerweile bemüht. Von daher, ja, das ist so ein Themenfeld, wo ich denke mal, doch ganz schöner Konsens noch herrscht. Wobei es ansonsten natürlich, abgesehen davon, ja, auch meiner Ansicht nach sehr wünschenswert wäre, dass eben die progressive Seite sich in Polen durchsetzt, damit auch einfach der Reformkurs fortgesetzt werden kann in den letzten Jahren und damit eben gute Reformen, die noch nicht durchgesetzt werden konnten, dann irgendwann auch verwirklicht werden können.
Hans. Ja, klar, ich würde mir auch einen Präsidenten wünschen, der nicht im Bremserhäuschen sitzt, sondern der eine europäisch-demokratische Perspektive hat. Da will ich nicht wiederholen, was alle vorher schon richtig gesagt haben. Ich habe eine Frage an Bastian Senthardt. Helfen Sie mir oder vielleicht uns allen, das zu verstehen. Wir haben jetzt vor Tusk erlebt wirklich eine hardcore rechts, in Teilen rechtsradikale, undemokratische Regierung, die auch ihre Mehrheit hatte. Auf der anderen Seite hat, wenn man in die Geschichte guckt, die gesamte revolutionäre Bewegung in Osteuropa hat in Polen angefangen. Es wäre alles ohne die Gründung von Solidarność 1980 so gar nicht passiert. Wie kann man das verstehen, dass ein Land auf der einen Seite sozusagen die Initialzündung für demokratische Reformprozesse liefert, aus sich selbst heraus und dann gleichzeitig 30 Jahre später auf einmal in autoritär, in rechtsautoritäre Regierungsstrukturen zurückfällt. Ich habe Schwierigkeiten, das zu begreifen.
Ich denke, die Schwierigkeiten sind verständlich. Zumal, wenn man sich vor Augen hält, dass beide Parteien, die jetzt entlang der großen politischen Trennlinie in Polen agieren und diese Polarisierung herbeiführen, dass wir auf der einen Seite eben die Peace haben, auf der anderen Seite die Bürgerplattform oder Bürgerkoalition, dass das beides Parteien sind, die aus der Solidarność-Bewegung letztendlich hervorgegangen sind. Und diese Trennlinie hat die alte Trennlinie zwischen Postkommunisten und Post-Solidarność-Bewegung ersetzt. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man mit den Begriffen sehr präzise sein. Und ich würde sagen, ja, unter der Peace gab es auf jeden Fall eine Entwicklung hin zum Autoritarismus. Aber ich glaube auch, man darf den Begriff der Demokratie vielleicht nicht so eindimensional in einem rechtsstaatlichen Verständnis sehen. Denn die Peace war aus ihrem Verständnis heraus absolut demokratisch. Sie hat die Wahlen gewonnen, hatte die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Jetzt würde man aus anderer Perspektive sagen, ja, was ist eine Demokratie ohne Rechtsstaat? Und dann würde die Peace sagen, es ist eine illiberale Demokratie, wie wir es ja auch an Orbáns Ungarn kennen, der diesen Begriff ja geprägt hat. Und ich denke, das ist tatsächlich wichtig, das zu verstehen. Demokratie, ja, auch wenn wir darüber diskutieren können, wie demokratisch es noch ist, wenn man die Medien kontrolliert und das Justizsystem. Aber ich glaube, dieser Aspekt des Illiberalen, der Gegnerschaft zum westlichen Liberalismus und allem, was damit einhergeht, war ein ganz wichtiges Kernelement dieser 8 Jahre Peace-Politik. Und da gibt es, glaube ich, muss man sich vor Augen halten, na gut, die polnische Gesellschaft ist im Vergleich zur deutschen wahrscheinlich ein ganzes Stück konservativer. Also ich komme gebürtig aus Bayern. Das heißt, dieses etwas konservativere ist mir jetzt nicht fremd. Die SPD in Bayern ist auch konservativer wahrscheinlich als die Berliner CDU. Das heißt, viel kann man schon mal damit erklären. Und der andere Aspekt, glaube ich, noch ist, dass die Peace es auch mit etwas Glück ja damals ins Regierungsamt geschafft hat. Also wir hatten es damals 2015 mit einer zerstrittenen Linken zu tun, die es nicht ins Parlament geschafft hat. Ungefähr 15% der abgegebenen Stimmen kamen an Parteien, die später nicht im Parlament waren. So konnte die Peace mit knapp 37-38% der Stimmen eine absolute Mehrheit der Sitze erzielen. Damit konnte niemand rechnen. Es war also auch ein bisschen Zufall der Geschichte. Und dann hat sie es tatsächlich geschafft, diese Gelegenheit beim Schopf zu packen und mit der Einführung des Kindergeldes 500+ für ein Novum, würde ich schon sagen, in der polnischen Politik zu sorgen. Im Wahlkampf ein Versprechen gemacht, die Wahl gewonnen. Einen Monat später ist das Geld auf dem Konto. Das heißt, die polnische Politik hat geliefert. Und da dieses Kindergeld natürlich den Familien zugute gekommen ist, hatten das wahnsinnig viele Leute auf einmal auf ihrem Konto. Das heißt, da wurde auf einmal Politik wirkmächtig und auch einfach wieder hat ein Stück an Glaubwürdigkeit gewonnen. Dagegen sind solche Debatten wie das die Justizreform viel zu kompliziert, um sie einfach darzustellen. Viele Leute wissen überhaupt nicht genau, was daran jetzt schlimm ist, dass da was umgebaut worden ist. Man darf auch nicht vergessen, in Polen ist das Verfassungsgericht hat jetzt nicht den Status wie in Deutschland, bei dem, wo man immer sagt, wenn sich die Parteien nicht einigen können, dann muss es ein Richtergremium in Karlsruhe tun, also diese heilige Kuh, an der dann nicht mehr gerüttelt wird, wo man sich ja auch fragen kann, wieso ein Richtergremium besser entscheiden kann, wann das Leben beginnt, als ein Parlament. Aber das ist eine andere Debatte. Aber ich würde sagen, das war so eine Gemengelage, in der die Peace damals an die Regierung kommen konnte. Und was wir nicht vergessen dürfen, durch ihre gesamte Geschichte hindurch hat die Peace eigentlich während der 25 Jahre ihrer Existenz, knapp 25 Jahre, immer so plus minus 30% Wählerunterstützung. Das heißt, es ist ein Drittel der polnischen Gesellschaft unterstützt diese Partei und wird auch nicht weg sein, auch nicht nach diesen Präsidentschaftswahlen.
Es gibt viele Memes zu dem Thema. Also ja, nur als Beispiel, wie gespalten ist die polnische Gesellschaft und 50% der Polen sagen, ah, alles super und 50% ja, absolut. Also ich finde, die Beschreibung ist ganz gut. Ich würde gerne eine Schlussfrage an Sie richten, Herr Senthardt. Und zwar haben wir heute schon sehr viel über Verständnis gesprochen, also Verständnis von oder aus deutscher Sicht für die polnische Sichtweise. Was denken Sie, ist Ihrer Meinung nach ein Kernpunkt, den wir aus dem Wahlkampf jetzt lernen können, aus dem polnischen Wahlkampf, beziehungsweise welches Thema sollten wir uns besonders zu Herzen nehmen in Deutschland, um auch nach der Wahl deutsch-polnische Beziehungen zu verbessern und zu stabilisieren?
Ich denke, dass mit dem russischen Angriffskrieg 2022 auf die Ukraine, der Vollinvasion, schon ein Veränderungsprozess in der deutschen Politik stattgefunden hat. Den hat die Regierung Scholz durchgemacht und auch die jetzige Regierung Merz hat das, glaube ich, erkannt und vielleicht noch viel deutlicher und stärker von Anfang an in ihre Regierungspolitik eingearbeitet. Da würde ich also sagen, das ist ein Punkt, da hat Deutschland seine Hausaufgaben vielleicht noch nicht fertig gemacht, aber hat schon angefangen, sich an den Tisch zu setzen. Ich glaube, ein anderes
Thema, das auch mittelbar damit zusammenhängt, ist generell den Partner und in dem Fall Polen ernst zu nehmen, auch und vielleicht genau gerade dann, wenn man sich politisch nicht einig ist. Deutschland hatte tatsächlich in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten immer so ein bisschen die Tendenz, bei wichtigen Fragen im Zweifel im Alleingang zu handeln. Das war bei der sogenannten Migrationskrise 2014-15 der Fall. Das war in Bezug auf die Energiepolitik, also Atomausstieg, der Fall. Das war in Bezug auf die Russlandpolitik der Fall. Und es gibt noch viele andere Bereiche. Aus polnischer Sicht ist es so, die Polen sehen, Deutschland handelt und es wirkt sich auf andere aus. Wir in Deutschland haben oft das Gefühl, ach, dann entscheiden wir uns eben jetzt so, wie wir wollen. Aber wenn Deutschland hustet, bekommen alle anderen auch einen Schnupfen. Und in Polen wird es so gesehen, wenn die deutsche Bundeswehr kaputt gespart wird, gefährdet das die polnische Sicherheit. Wenn Deutschland mit Russland Energiepolitik betreibt, gefährdet das die polnische Sicherheit. Und wenn Deutschland sich dafür entscheidet, die Grenzen nicht zu schließen, wie es 2014-15 der Fall war, gefährdet es die polnische Sicherheit. Wir können jetzt immer darüber diskutieren, was richtig oder falsch ist, aber wichtig aus polnischer Sicht ist, glaube ich, dass solche Themen debattiert werden, bevor entschieden wird, gerade auf europäischer Ebene. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade, das dürfen wir nicht unterschätzen, im polnischen Wahlkampf immer wieder ein Thema, sind die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze und auch die Zurücküberweisungen von illegalen Migranten, die aus Polen kommen. Das sind, glaube ich, zwei Punkte, die für Polen ganz wichtig sind. Und wir haben jetzt selbst beim Besuch von Merz gesehen, dass Donald Tusk nicht ganz zufrieden war mit den Ankündigungen der deutschen Seite. Ich glaube, das ist was wir lernen können, dass dieses Thema für Polen ganz wichtig ist. Dieser Grenzverkehr ist für Polen ganz wichtig. Und wir können das, glaube ich, eben verallgemeinern. Für uns in Deutschland ist es, glaube ich, wichtig, zuzuhören, sich auch in die Rolle des anderen hineinzuversetzen und sich auch immer klarzumachen, wir sind ein großes Land, das größte Land in der EU. Wir haben großen Einfluss, ob wir das wollen oder nicht. Andere Länder, so wie Polen, schauen auf uns. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wir in Deutschland sind nicht der Gipfel der Schöpfung, nicht der Nabel der Welt. Auch wir können was lernen von anderen und zum Beispiel auch von Polen.
Herzlichen Dank für das Schlusswort. Also damit kommen wir zu einem Schleifchen und ich übergebe zurück ins Studio.
Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
Mischpult-Master Herrn Kabel.
Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ein Schleifchen dran machen. Ja, herzlichen Dank nochmal an Herrn Sennert, herzlichen Dank an Herrn Ochmann, der ist ja schon weg, aber danke an Aha für die Moderation heute, in Übernahme und Planung dieser Sendung. Das lag ja alles in deiner, ich habe schon Sendung gesagt, dieser Folge, lag alles in deiner Gewalt. Danke dafür nochmal. Und damit sind wir quasi am Ende der ersten Sonderfolge angekommen. Wir haben ja gesagt, im Mai, wenn unsere 50. Folge, eigentlich ist es ja schon die 80., aber die 50. reguläre Folge sich summiert, gibt es quasi drei Sonderfolgen. Die reguläre Sonderfolge, die folgt dann in zwei Wochen, dann diese Sonderfolge und dann Ende Mai, Anfang Juni noch als kleines Tüpfelchen obendrauf, endlich die FAQ-Folge. Wir beantworten eure Folgen, eure Fragen auch, vor allem eure Fragen und nicht eure Folgen. Auch das noch. Also wir haben dann ein richtig volles Programm insgesamt noch in den nächsten Wochen. Deshalb müsst ihr diese Folge schnell weghören und wie schon beim letzten Mal habe ich es wieder falsch gemacht. Ich sag's erst am Ende, ist eigentlich totaler Blödsinn, aber gut, denkt daran, wir müssen möglichst schnell sein. Und Hans hat nochmal ganz kurz das Wort, aber Hans, fass dich kurz.
Ja, ich möchte eigentlich nur von Aha wissen, weil sie unsere Kosmopolitin ist, längerer Aufenthalt in Frankreich und jetzt Polen. Wenn du kurz sagen würdest, wie sind diese Gesellschaften unterschiedlich oder auch nicht in ihrem Verhältnis zu Deutschland?
Das ist ein Cold, Cold, Cold Opener oder ja, Closure. Closer, ja, genau. Gute Frage. Ich fange mal mit Frankreich an. Ich kann es schwer sagen, wo ich den besseren Überblick habe und auch hier kann ich jetzt nur grob skizzieren, was meine Wahrnehmung ist. Ich glaube, das, was Frankreich und Deutschland verbindet, ist dieses Bewusstsein einer großen Nation und ein bisschen, was Herr Sennert auch angesprochen hat, also dieses Selbstbewusstsein im Politischen, ähnlich wie in Deutschland, beschäftigt Franzosen auch in Politik sehr, sehr stark und beziehungsweise das französische Verhältnis nach außen, aber weniger eine globale Perspektive, anders als Polen, die vielleicht hat. Und Ja, da würde ich, also das wäre so mein Hauptpunkt in der Wahrnehmung. Und in Polen ist die Wahrnehmung eine andere dahingehend, dass viele Polen Außenpolitik bewusster verfolgen und auch die Folgen für die Innenpolitik stärker gewichten als vielleicht Deutschland selbst. Und das wären so meine Hauptpunkte. Was die Mentalität angeht, würde ich sagen, ist die Spaltung, über die wir heute gesprochen haben, in Polen sehr wahrnehmbar. Also gerade nach den 8 Jahren Peace oder während dieser Zeit haben sich viele Familien zerstritten. Und da kenne ich auch einige Beispiele aus meinem Umfeld, also von Kontaktabbruch oder ja, völliger Themenvermeidung an Weihnachten und so weiter. Es ist alles dabei. Ich würde sagen, vergleichbar zur Impfdebatte, vielleicht sogar noch stärker. Das habe ich in Frankreich nicht ganz so stark beobachtet. Aber ja, da fehlen mir vielleicht auch in Frankreich die Einblicke, die ich in Polen ein bisschen stärker habe als dort.
Hans, du Partycrasher. Ich bin in der Abmoderation quasi und du durchbrichst das wieder. Halb so schlimm. Weil das wäre auch eine Frage gewesen, die man wunderschön in der FAQ-Folge besprechen kann. Vielleicht machen wir das nochmal. Noch einen mal Cliffhanger reinzuschalten. Also herzlichen Dank nochmal an alle, die heute dabei waren. Denkt an die allgemeinen Feedback-Möglichkeiten via Link, den ihr in der Folge findet, oder gerne via Social Media. Und dann hören wir uns schon sehr, sehr bald wieder in 2 Wochen und dann blicken wir auf unsere regulären jährlichen Spezialfolge, die den Namen Spezialfolge auch verdient, auf das Thema Wohnen. Denn wir wollten uns ja mit den ganzen sozialen Ungleichheiten im Thema in Folge des Wohnens mal beschäftigen. Und genau das wird dann Thema sein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und vor allen Dingen politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.